Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Heute ist der 9. Sonntag nach Trinitatis. Sagt uns nicht viel, oder? Nee. Die Kernaussage des heutigen Sonntages ist es: Das Wertvollste im Leben ist die Zugehörigkeit zu Christus. Alles andere verblasst dagegen wie falsche Perlen gegen echte. Was ist denn das Wertvollste im Leben? Was ist das Wertvollste im Leben? Gesundheit? Ehepartner? Auch wertvoll. Eine liebevolle Familie? Einen guten Arbeitsplatz, guten Verdienst, gute Work-Life-Balance heutzutage. Ja, ganz wichtig, das Work, alles ein bisschen. Tja, die Gesundheit ist mit zunehmendem Alter immer mehr umkämpft. Ehepartner, irgendwann ist man allein. Oder muss den anderen zurücklassen, wenn man geht. Und Familie im hohen Alter ist man nicht mehr so im Fokus der Familie. Die Kinder haben dann ihre eigenen Kinder und man ist so ein bisschen raus aus den Dingen. Der Arbeitsplatz wäre da noch. Tja, da reicht ein, zwei neue Kollegen oder ein neuer Chef und schon ist der Arbeitsplatz nicht mehr das, was er mal war. Verdienst? Macht ein guter Verdienst wirklich glücklich, richtig guter Verdienst. Aber was bitteschön ist denn heutzutage wertvoll? Für was lohnt es sich zu leben, zu wirken, zu kämpfen, durchzuhalten? Was? Ich bin auf zwei Verse gestoßen, die für diesen Sonntag ein bisschen so vorgegeben sind. Und die Verse haben mich echt bei der Vorbereitung gepackt, muss ich euch mal sagen. Die stehen im Philipperbrief. Der Philipperbrief ist etwas Besonderes, den schreibt Paulus im Gefängnis in Rom. Also im Gefängnis schreibt er an die Gemeinde in Philippi, lag im damaligen Mazedonien, im heutigen Griechenland, im Gefängnis. Ich glaube, da hat keiner von uns so richtige Ahnung, was es bedeutet, im Gefängnis zu sein. Oder war schon einmal vielleicht jemand im Gefängnis? Jetzt ist die Zeit, sich zu outen. Ein Ort, wo vieles, was eigentlich wir als banal hernehmen, purer Luxus ist. Gehen und kommen, wann ich will, machen, was ich will, aufstehen, wann ich will. Alles wird einem vorgegeben. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von einem, der dort auch im Gefängnis einsaß, viele Jahre. Und was er beschreibt, das haben wir gar nicht auf dem Schirm, Sauberkeit. Er war da ziemlich dreckige Zellen dort. Das ist nicht mal so lange her, das war so 2000er Jahre, ne, wo er das geschrieben hat in dem Buch. Aggressivität unter den Häftlingen. Aggressivität zwischen den Wärtern und den Häftlingen. Auch da, das gibt es auch in Europa, auch heute noch. Und da schreibt Paulus im Philipperbrief an die Gemeinde und da schreibt viel Gutes. Die zwei Verse, die ich rausgesucht habe, sind sehr gut. Aber er schreibt auch Folgendes, Kapitel 1, Abvers 12. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Also noch ein Zacken schärfer, er liegt in Ketten. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Klingt gut, ne? Aber jetzt. Manche tun dies zwar nur aus Eifer und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Ansichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Achtung, Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet. Und darüber freue ich mich und ich werde mich weiter freuen. Da verkündigen welche die Botschaft von Christus. Und da saß ich so an meinem Schreibtisch und habe überlegt, warum verkündige ich denn eigentlich die Botschaft von Christus? Was sind meine Beweggründe, jetzt seit 2009, wo ich als Prediger so unterwegs bin? Was sind meine Beweggründe? Was sind unsere Beweggründe, von Jesus zu erzählen? Überlegt mal. Das Bewusstsein von Christus zu erzählen, das muss jeder für sich selbst irgendwo entwickeln. Und die Gesinnung dahinter muss sich jeder irgendwo hinterfragen. Da soll es mir heute gar nicht so gehen. Da geht es um etwas ganz, ganz anderes. Wir leben momentan, ich habe das jetzt auch in der Predigt gehört, da ist mir das auch so wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Wir leben in einer dunklen Zeit. Habt ihr das mitgekommen, dass wir in einer dunklen Zeit leben? Habe ich noch gar nicht so realisiert. Wir leben eigentlich in einer dunklen Zeit, wo Krankheiten immer mehr um sich greifen. Wir das als Ehepaar wirklich live miterleben, wenn wir in Gemeinden unterwegs sind, was für erschütternde Krankheitsbilder auch unter Kindern. Jetzt haben wir wieder von einem Kind erfahren, ein paar Tage vom Schulanfang. Die Diagnose Leukämie, ganz schlimm. Wir leben in einer Zeit, wo ja, die sexuelle Unmoral wirklich skandierend durch die Städte zieht, mit Regenbogenflaggen und alles sich der Toleranz irgendwo unterordnen muss. Ist das eine dunkle Zeit? Wie es damals vielleicht auch war, als die Christen massiv verfolgt wurden. Und jetzt schreibt Paulus Folgendes, und jetzt ist mein erster, ich habe heute nur zwei Verse, die ihr euch merken könnt. Bitte merkt die euch. Und der erste Vers ist Philipper 3, Vers 13. Please. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Und ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Punkt. Ich möchte meine Predigt heute teilen in drei Teile. Punkt 1, Nostalgie. Punkt 2, fokussiert leben. Und der dritte Punkt wird sein, Bewusstseinserweiterung. Keine Angst, ich rede euch keine Drogen ein. Punkt 1, Nostalgie. Wisst ihr, woher der Begriff Nostalgie kommt? Bitte? Das ist, Herr Ulf, mir rollt da die, ehrlich, ich werden vielleicht manche nicht verstehen, mir rollt da die Fingernägel auf, wenn ich manche so die DDR so verklärend daherstellen. Oh, wie schön war es denn in der DDR? Da geht mir alles aus. Gut, das ist eine Predigt für sich. Es war so schön, dass wir 89 alle auf der Straße sind. Ja, so schön war die DDR. Gut, abhaken. Nochmal so ein Einwurf. Nostalgie. Verstand man anfänglich ein krankmachendes Heimweh Schweizer Söldner, als diese in der Ferne durch das Läuten von Kuhglocken an ihr Zuhause erinnert wurden. Im 17., 18. Jahrhundert waren Schweizer Söldner in verschiedenen europäischen Armeen im Einsatz. Das Heimweh, das besonders diese Schweizer Söldner entwickelten, war bis damals nicht bekannt. Das gab wirklich richtige Symptome von psychischen Beschwerden, darunter Traurigkeit, Appetitlosigkeit, Schlafstörung, Herzrasen und in ganz schweren Fällen sogar Fieber und Tod. als Auslöser für dieses Heimweh klang bei den Schweizern wirklich, wenn die Kuhglocken gehört haben, irgendwo, oder Musik gehört haben, dass sie an ihre Heimat erinnert haben, dann sind die Schweizer wirklich dort reihenweise umgefallen. Ein Arzt mit Namen Johannes Hofer hat damals das erste Mal diesen Begriff für diese Schweizer eingesetzt mit Nostalgia. Also ihr habt wieder was gelernt heute, Nostalgie hängt mit den Schweizern zusammen. Und wisst ihr, was mir da eingefallen ist? Da gibt es so einen Trickfilm, Heidi, wer kennt das noch? Was war mit der Heidi in Frankfurt? Die ist dort krank geworden. Die ist dort krank geworden, ist vermutlich ein Trickfilm. Und mein Sohnemann hat vor Monaten noch geschrieben, als er noch in Stolberg gewohnt hat, mir geht's in Stolberg wie der Heidi in Frankfurt. Ich will unbedingt wieder nach Lauder ziehen. Yes! Jetzt wohnt er wieder im Ort, herrlich. Früher war alles besser. Das sind wir doch Menschen. Früher war alles besser. Früher ist alles schön gewesen. Früher war alles schick. Und gerade Radiosendungen mit den Hits der 80er und 90er, die boomen. Warum? Weil wir Menschen ein kleines bisschen ein Defizit haben. Die Zeit kann noch so schlecht gewesen sein. Wenn ihr ein bisschen was vergangen ist, dann haben wir so ein Narrativ, dass wir uns nur noch an das Gute erinnern. Und dann ist das richtig schick. Dann ist das richtig toll. Kann ich euch wirklich aus Erfahrung jetzt sprechen? Neuerdings, gut, ihr wisst ja, ich habe vorher die Firma gewechselt und es war wirklich nicht einfach, mich dort reinzufuchsen. Und manchmal, meine Frau wird gleich mit den Augen rollen, manchmal kommt dann bei Jonas so hoch, war eigentlich Blödsinn, war doch gar nicht so schlecht in der alten Bude. Und jetzt war ich vor 2 Wochen in der alten Bude, weil mein Chef dort auch in die Rente gegangen ist und ich bin nach Hause gekommen und sagte zu meiner Frau, um Gottes Willen, die sind ja alle grau dort, möchte da nicht mehr hin, schlimm. Und meine Frau, die jubelt dann immer innerlich und sagt, ich sag das doch. Man sieht immer nur das Gute in der Vergangenheit. Mann, war das schön. Bitte?
Gott sei Dank,
richtig. Gab es ganz früher auch schon mal. Die Israeliten, Auszug aus Ägypten, und da schreibt, oder kannst du nachlesen, in 2. Mose 16, alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, zogen von Elim aus weiter. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten, ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Am 15. Tag des 1. Monats sind sie ausgezogen. Und am 15. Tag des 2. Monats, ein Monat, ach, wir haben nur in Ägypten geblieben, da war es so schön, da hat man Fleisch in Hülle und Fülle. Was war denn in Ägypten? Sklaverei. Wenn wir nachlesen, sie einmal aufbegehrt, mussten sie das Stroh noch selber sammeln für die Ziegen und mussten die gleiche Tagesmenge leisten. Gut, kriegen wir hin, Malocha, schaffen wir. Was war denn noch in Ägypten? Was war das Krasseste in Ägypten? Hallo, mitmachen. Genau, nur der eins, sehr gut. Die Söhne mussten sie umbringen, in den Nil werfen. War so schön in Ägypten. So schön, dass man im 2. Mose 3, Vers 9 liest von dem Herrn, der sagt, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Das sind wir Menschen. Und hier sagt Paulus aber, ich vergesse, was hinter mir liegt. Das ist eine Aufforderung. Vergiss das alles, was hinter dir liegt, weil du kannst deinen eigenen Sinnen nicht trauen. Vergesst das, was hinter euch liegt. Lass es. Zweitens, fokussiert leben. Schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Was ist das Ziel vor mir? Morgen früh ist mein primäres Ziel, den Freitag schnell zu erreichen. Yeah! Oder? Schadstoff frei durch die Woche zu kommen und dann Freitag. Was ist das Ziel? Eine gute Ausbildung ist wichtig. Ja, eine gute Ausbildung ist A und O. Ein guter Ehepartner zu sein, das war immer so mein Wunsch als Jugendlicher, da ich mich ja selber kannte, sehr aggro manchmal auch unterwegs, war doch mein Wille, ich will mal ein guter Ehepartner sein, ich will ein guter Vater sein. Ist das ein Ziel? Ist ein Ziel. Ist es schwer? Ja, war schwer. Nee, war nicht schwer. Mir hat es aber davor gekraust, Verantwortung zu übernehmen. Oh, wenn du meine Familie hast, dann ist Schluss mit lustig. Ich kann ja einfach mal so das und dies und das. Und da hat man so einen Berg gedacht, die Familie, das wird. Und dann sind wir hineingetragen worden. Ich spreche von mir und meiner Frau. Und Gott hat sich zu uns gestellt. Gutes Ziel, ja. Alles gutes Ziel. Richtig. Das sind gute Ziele. Aber Ziele bekommt man vorgelebt. Man hat so Beispiele. Ziele können aber auch falsche Ziele sein. Gibt es ein falsches Ziel? Olympia 2004 im Kleinkaliber-Dreistellungskampf. Wusste gar nicht, dass sowas auf Olympia geht. Gibt es einen Herrn Emmons. Der führt dort wirklich dieses Feld an, der Schützen. Und bei seinem letzten Schießen, beim allerletzten Schießen, er hat nicht immer Schwarze treffen müssen. Er hat einfach eine hohe Punktzahl treffen müssen. Dann hätte er seinen Olympiasieg in der Tasche. Und er schießt. Bumm. Und auf seiner Zielscheibe nichts. Und alle wären stutzig und sagen, hey, hast du geschossen? Und der macht sein Gewehr auf und holt die Patronen raus. Ja, der Schuss ist raus. Er hat auch getroffen. Nebenan die Zielscheibe vom Österreicher. Er hat auch eine hohe Punktzahl getroffen. Aber das war nicht sein Ziel. Ach komm, hast du andere getroffen? Ach komm, kriegst einen Olympiasieg. Nee, der war raus. Der war dann irgendwo achter Platz. Der war raus. Er hat geschossen, er hat getroffen, eine hohe Punktzahl. Er war raus.
Ziel verfehlt.
Wer guckt gerne Abfahrtslauf an? Ich. Gut. Aber die Streifen Kitzbühel sagt euch was, oder? Die da drunter brettern und dann voll und dann sind es Hundertstel. 200stel, 300stel vorbei am ersten Platz. Ach komm, die 100stel, kriegst den ersten. Nee, was? Am Ziel vorbei. Am Ziel vorbei. Der zweite ist der erste Verlierer. Am Ziel vorbei. Ich weiß nicht, ob es bei mir am Alter liegt oder ich weiß es wirklich nicht, ob da oben doch sich manches ein bisschen in eine andere Richtung verschiebt, wie mir lieb war. Aber ich gehe mit meiner Frau meistens so am Sommer Friedhof an, machen wir uns runter und wir gießen da. Ne? Der Oma und der Oma und alles schön. Und ich muss euch sagen, da sind jetzt Leute dazugekommen, ein Lehrer von uns, ein sehr herrischer Lehrer, das war der einzige Lehrer der Schule, muss ich jetzt sagen, zu meiner Schande, vor dem wir Jungen Respekt hatten. Das war ein derber, lauter Lehrer, der mit dem Zeigestab so auf den Tisch geknallt hat. Also alles, was du... Und nimm's mir nicht übel, ich laufe an seinem Grabstein vorbei und denke, so schlimm war er auch nicht, auch wenn er aber das Ziel verfehlt. Und jetzt sage ich mir, es hat kein Mensch eigentlich verdient, das Ziel zu verfehlen. Weil was heißt denn das Ziel verfehlt für uns Menschen? Was heißt das? Hölle. Hölle. Und ich bin auch nicht so der Befürworter, der sich dann so das Weich spielt. Ne? Hölle ist der Platz, wo Gott nicht ist. Ja, damit eigerst du kein Atheist, weil er glaubt ja eh nicht an Gott. Hölle ist ein Ort, von dem die Bibel sagt, wo ihr Wurm nie stirbt. wo sie nie sterben, wo sie brennen. Irgendwann, entschuldigt, ich habe mich auch schon bei den Gedanken ertappt dabei, vielleicht irgendwann noch 2, 3 Ewigkeiten wird Gott sagen, gut, alle raus. Selbst ich, Mensch, sag das. Versteht ihr mich, wo ich hin will? Aber die Bibel sagt, sie werden dort sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, jetzt schaut euch um in eurer Verwandtschaft, schaut euch um auf Arbeit. Hat das irgendeiner verdient? Das ist ein brutale Botschaft. Das ist erschreckend. Das ist das Ziel, auf was wir fokussiert sein müssen. Das ist das oberste Ziel, erstmal für uns als Christen. Das oberste Ziel. Fokussiert. Oh, ich kenne so viele, die mit mir unterwegs waren, so viele, die damals in der Jugend waren, und die sind weg. Die sind weg. Die haben der Kirche den Rücken gedreht. Ich kenne so viele, die unterwegs waren, Corona kam und die sind weg. Wo sind sie hin? Und wir kommen wirklich in vielen Gemeinden rumher und manchmal erschrecke ich, dass immer mehr Stühle leer sind. Wo gehen die Menschen hin? Warum verlieren die das Ziel aus den Augen? Warum verlieren Christen dieses Ziel aus den Augen? Warum? Es gibt eine Schwimmerin, eine richtig gute Schwimmerin, Florence Catwick. Die war wirklich richtig gut mit Schwimmen unterwegs. Als Kind schwamm sie zum Beispiel durch die San Diego Bay, 4 Kilometer, ja, als kleines Kind. Die hat als erste Frau den Ärmelkanal durchschwommen, als erste Frau, 1952. Und sie wollte dann von der Insel Santa Catalina Richtung Kalifornien schwimmen. Das sind 34 Kilometer. Und ich lese euch jetzt mal diesen Bericht vor. Als erste Frau der Amerika auf der Insel Santa Catalina stieg sie in die eiskalten Fluten des Pazifischen Ozeans. Es ist ein nebliger Tag, aber Florence ist fest entschlossen, als erste Frau von hier aus die 34 Kilometer entfernte kalifornische Festland zu schwimmen. Sie wird von mehreren Booten begleitet, die die Haie von ihr fernhielten. Einwurf schon mal für mich, no way. Ja. Ihr kennt mein Ding, ne? Ihr kennt meine Macke mit Haie, ne? Wisst ihr das? Also ich achte, auch dies Jahr wieder im Mittelmeer, meine Frau muss immer darauf achten, dass noch genügend Personen hinter mir sind, ne? Dass die Haie erstmal diese fressen und dass ich dann, ja, gesunder Egoismus ist manchmal lebensgut, ne? Also ihr seht, bei Haie ist bei mir alles aus. Ne? Nach 15 Stunden im Ozean ist sie steif vor Kälte. Mit letzter Kraft bittet sie, aus dem Wasser gezogen zu werden. Ihre Mutter und ihr Trainer versuchen alles, um sie vom Beiboot aus zum Durchhalten zu bewegen, aber vergeblich. Sie ist am Ende. Zu diesem Zeitpunkt ist die Küste gerade noch 800 Meter entfernt. Aus der Traum vom Rekord. Auf die Frage eines Reporters, warum sie so kurz vor dem Ziel aufgegeben habe, antwortet sie, es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Es war der Nebel. Die hat nichts gesehen. Die hat die Küste nicht gesehen und hat aufgegeben. 800 Meter von 34 Kilometer. Irgendwie hätte sie es vielleicht noch geschafft, aber sie hat das nicht gesehen. Und jetzt schreibt... Oder jetzt lesen wir im Hebräer 12, Vers 1 und 2. Da wir nun so viel Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links und rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Erstens, wir haben Zeugen des Glaubens um uns herum. Es gibt viele Berichte. Die Bibel ist voll von Berichten, was Menschen erleben in ihrem Leben mit Glauben. Wir kennen viele, auch aus der Gemeinde, ich kenne viele ältere Geschwister, die für mich ein absolutes Beispiel des Glaubens gewesen sind. Ich erinnere uns an deine Oma, ne, die kurz vor dem Tod gesagt hat, jetzt kann aber Jesus kommen, ich habe fast keine Kraft mehr. Das ist für mich ein Zeugnis des Glaubens. Selbst kurz vorm Tod, wenn die Kraft fast weg ist, Jesus, jetzt komm. Das ist Glauben. Und was sagt er noch? Legt ab die Sünde, die euch fesseln will. Das ist so eine Art Nebel. Die will uns fesseln. Und dann lauf mal dein Ziel entgegen, wenn du gefesselt bist. Keine Chance. Sünde ist etwas ganz Gefährliches. Sie will uns fesseln. Leg ab, was dich fesseln will. Und wenn du das nicht alleine schaffst, dann such dir Geschwister, die dir helfen. Es ist erschreckend, wenn man liest, wie viel gerade auch christliche Männer oder christliche Menschen Probleme mit Internetpornografie haben. Das ist unglaublich. Ich habe da Statistiken gezählt. Wenn ich da hier durchzählen würde, dann wären einige dabei. Gottes Willen, ne? Aber versteht mich mal. Überlegt euch das, was da geschieht, wie Menschen gebunden sind. Und Sünde ist nicht so plump und kommt daher und hier, dass alle das erkennen. Sünde ist etwas Gefährliches. Die kann dich gefangen halten. Die hält dich von was ab. Die vernebelt dir deinen Blick. Einzig und allein fokussiert auf Jesus Christus. Und jetzt sind wir wieder in dieser Fundi-Ecke. Ich liebe dich sogar. Es gibt nur Jesus Christus, der uns ans Ziel bringt, oder? Hallo? Ja. Ja, wieder der junge Mann. Was ist denn mit euch hier alle los? Gibt nur Jesus Christus. Es wird heute auch viel propagiert, was alles unterwegs ist, was alles da ist, was alles schick ist. Oh, bei manchen, muss ich euch ehrlich sagen, bei manchen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Was von Büchern schreiben euch welche Christen Bücher, sie könnten Dämonen und Engel sehen und Himmelswillen. Haltet euch an der Bibel fest. Richtet euch auf Jesus Christus aus. Alles andere ist weg. Alles andere, alle anderen Berichte von angeblichen Menschen, die aus dem Himmel zurückgekehrt sind, Vorsicht! Es gibt nur einen Menschen, der aus dem Himmel hierher kommt. Wer ist das? Jesus Christus. Und auf den sollen wir uns ausrichten, auf keinen anderen sonst. Und die Bibel schreibt, Vorsicht, es werden viele kommen in meinen Namen. Es werden viele kommen, die sich Christus schimpfen. Herr, hilf mir, dass ich es erkenne. Herr, hilf mir, dass ich nicht drauf reinfall. Oder? Herr, steh mir bei. Ich will mich fokussieren auf Jesus Christus. Und ich muss euch sagen, den Jesus Christus, den ich kenne, der hat sich nicht geändert, seitdem ich jugendlich war. Der hat sich nicht geändert, wo ich klein war, in der Sonntagsschule. So eins hieß es noch, Sonntagsschule. Der Jesus Christus ist geblieben. Er ist derselbe geblieben. Die Geschichten sind dieselben geblieben. Die bleiben bis in alle Ewigkeit. Das Wort Gottes wird sich nicht ändern. Punkt. Brüllt doch mal ein Halleluja rein. Ja, das wird sich nicht ändern. Und danach richte ich mich aus. Das ist mein Fokus und nichts anderes sonst. Ich bin über vieles auch erschreckt. Ich habe in den 90er Jahren auch gedacht, könnt ihr euch noch erinnern, da gabst du... Der Jesusmarsch in Berlin, da war das Olympiastadion, da war The Call. Da war ich auch hingerammelt und das war so schön. Man hat wirklich gedacht, es wird Erweckung in Deutschland. Schau jetzt mal die Kirchen an. Wo ich dann immer wieder diesen Vers vor mir habe, erschrecke nicht, du kleine Herde, du kleine Herde. Wir haben Jesus Christus. Und am Ende, ganz am Ende, wenn jeder Mensch allein ist, die letzte Minute, die letzten Minuten seines Lebens, hast du nur noch Jesus Christus. Geht mal rein in die Pflegeheime, was da am Ende in deinem Zimmer noch ist. Da bin ich oft schockiert, ne? Was am Ende von unserem Wohlstand noch ist. Das ist ein Pflegebett, ein Beistelltisch und das war's. Ich werde nie die großen Hände von meinem Opa vergessen, die letzten Tage auf dem Bett, aber Bauer, was die geleistet haben und am Ende nichts. Am Ende zählt nur eins. Hast du das Ziel erreicht? Das Ziel heißt dein Leben mit Jesus Christus. Bist du es mit Jesus Christus gegangen? Das ist am Ende die einzig entscheidende Frage. Alles andere, wie du mal locht hast, wie dein Stundenkonto bei der Firma aussieht, 300 plus Stunden, Mann, bin ich ein Malocher. Meine Kinder studiert, yeah, was bin ich für ein toller Vater. Das ist alles nichts wert. Entschuldigt, wenn ich so hart heute früh rede. Das ist alles nichts. Am Ende wird für mich einzig und allein die Frage sein, bist du mit Jesus Christus durch dieses Leben gegangen? Und kannst du jetzt immer noch dich an Jesus Christus festhalten? Das ist entscheidend. Fokussiert. Und dieses Ziel, wenn du das fokussierst, was Menschen in der Lage sind, die wirklich auf ein Ziel fokussiert sind, da gibt es so viele Berichte. Ich wollte erst was raussuchen, ich habe es dann gelassen. Was Menschen leisten können, wenn die nur auf ein Ziel fokussiert sind. Übermenschliches. Unser Ziel ist, jetzt komme ich zum dritten Punkt, zu dieser Bewusstseinserweiterung. Vers 14 bitte. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und jetzt kommen meine absoluten Lieblingsverse aus der Bibel. Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Allen Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das steht schon fest, dass es diese Versammlung einmal geben wird. Und ich will dabei sein. Ich will dort wohlwedeln mit meinem Palmzweig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist unser Ziel. Ja, läuft zu der Grenze rauf und runter. Das ist das, wo wir hingehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nix. Dort werden wir einmal stehen. Hey, da ist aus der Hartensteiner Gemeinde. Hey. Und wir werden diesen Gott sehen. Diesen Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Was ist denn das bitte für ein geiles Ding, hätte ich was gesagt. Das steht fest. In Gottes Terminkalender steht dieser Termin drin, das steht fest. Und alle, die uns vorausgegangen sind, ich habe sofort zig Geschwister vor mir, auch aus meiner Kindheit, die sind schon dort. Und dann schreibt die Offenbarung noch 21, 1 bis 4, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stätte, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir leben auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel. Nichts mit irgendwie welche Wolken und mit Nachthemden und mit Harfe, ist alles Quatsch. Wir leben auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel. Die ist schon mega. Ja, wer an der Alpen unterwegs ist oder am Meer, das sind ja mega Ansichten. Das ist ja herrlich. Trotz des allen Schlimmen, was wir kennen, all diese Kriege, und trotzdem hat diese Erde immer noch wunderschöne Bilder. Und dann gibt es eine neue Erde, einen neuen Himmel. Plus Gott wird unter uns wohnen. Es gibt, die Bibel schreibt davon, es gibt keinen Streit mehr, es gibt keinen Schmerz mehr, keine Krankheit mehr. Alle Tränen wird er abwischen. Ich glaube, das können wir noch gar nicht fassen, was das bedeutet. Wir sind noch gefangen in unser Hier und Jetzt und in unserem Alltag und all die Lasten sind. Das ist diese Erde, das ist diese gefallene Schöpfung, die seit Adam und Eva unter dem Fluch Gottes lebt. Aber das ist unser Ziel. Das ist unser primäres Ziel. Und ich will das erreichen. Und ich halte meine Klappe nicht und ich erzähle das weiter. Wo es angebracht ist, werde ich den Menschen sagen, es gibt Jesus Christus. Und du findest Hoffnung, du findest Rettung nur bei ihm. Die Beweggründe, warum wir Jesus weitererzählen, ist einfach Mitleid auch mit den Menschen zu haben, die ihn nicht kennen. Die ihn nie kennengelernt haben, weil sie keine christlichen Eltern hatten, weil sie keine christlichen Großeltern gehabt haben. Wir leben ja wirklich in einer Gesellschaft, die von Gott nichts, viele gar nichts wissen, weil die familiären vorhergehenden Generationen auch nichts wussten. Ich finde, diese Verse sind einfach nur Hammer. Und die sind für uns ein Ansporn. Legt alles ab, was euch belastet von Vergangenheit. Vergesst alles, was einmal war. Richtet euch auf Jesus Christus aus. Auf dieses Ziel. Das ist kein beschönigtes Ziel. Das ist nichts, was sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben. Das hat Gott selbst gesagt. Das behalte ich mir vor. Das werde ich diesen Menschen geben, die durchhalten bis zum Schluss. Durchhalten bis zum Schluss. Das wird uns viel kosten, aber wir sind ja nicht allein. Er sagt, ich schicke euch jemanden, der euch beisteht, dem Heiligen Geist, der ist bei uns. Alle Zeit. Ich lade euch zu einer Gebetsgemeinschaft jetzt ein und möchte dann die Predigt damit schließen. Ich mache jetzt ein abruptes Ende. Ich könnte noch lange. Vater, ich danke dir, dass das für uns geschrieben steht. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns wirklich dort behilflich bist, dass du uns, ja, unseren Blick immer wieder neu fokussierst, dass du unseren Glauben immer wieder erfrischst, dass du uns Weisheit schenkst, die Geister auch zu unterscheiden, die um uns herum dort aktiv sind, dass du unseren Blick scharf behältst und dass du auch uns auch Weisheit schenkst, anderen von dir zu erzählen. Denn dafür brauchen wir dich auch, Herr. Du sagst es uns zu, Herr, dass du mit uns bist, dass du uns ausrüstest. Das ist einfach gut. Und dafür danke ich dir. Amen. Ich möchte den Segen sprechen. Ich bitte, dass ihr euch erhebt. Vater im Himmel, ich bitte dich um deinen Segen für meine Geschwister hier und auch für all die Geschwister, die heute nicht da sind. Bekleide uns in der kommenden Woche, Herr. Gib uns Kraft, bewahre uns, beschütze uns, mach uns stark dort, wo wir sind, an den Plätzen, wo du uns hingestellt hast. Herr, und mach uns immer mehr bewusst, Herr, dass wir zu dir gehören, dass du uns zu dir gezogen hast aus lauter Güte und uns keiner mehr aus deiner Hand reißen kann. Was für eine gute Zusage, Herr. Und dafür danke ich dir. Seid gesegnet. Amen. Amen. Amen.